ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir beantworten alle Fragen rund um die Wechseljahre, wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen, damit ihr gut durch die Hormonumstellung kommt. Ich bin Katrin Simonsen, Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell und an meiner Seite ist die Hormonexpertin, Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Herzlich willkommen, Frau Schaudig.
Ja, hallo, Frau Simonsen.
Frau Schaudig, heute geht es um unseren Darm und die Frage, warum so viele Frauen dann auf einmal Probleme mit ihrer Verdauung bekommen. In den Wechseljahren gibt es dann oft Verstopfungen, es gibt Blähungen, es gibt Unverträglichkeiten. Was hat das mit unseren Hormonen zu tun? Was steckt dahinter und was kann mir helfen? Viele Fragen also und die wollen wir besprechen mit einer ausgewiesenen Expertin. Ich begrüße Dr. Viola Andresen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin in Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Darmgesundheit und Ernährung. In der Hamburger Medizinikum-Klinik ist sie die Leiterin des Bauchzentrums. Sie hat an den Leitlinien zum Reizdarm mitgearbeitet und gehört zum Team der NDR Ernährungsdocs. Herzlich willkommen, Frau Dr. Andresen.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Andresen, wir wollen gleich mal loslegen mit dem wichtigsten Thema. Was sind eigentlich so die Erfahrungen, die Sie machen? Was sind die häufigsten Probleme dann, mit denen Frauen in den Wechseljahren zu Ihnen kommen? Ich hatte gelesen, Verstopfung und Blähungen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
Ja, also Blähungen sind natürlich ehrlich gesagt etwas, was in jedem Lebensalter vorkommt, aber das nimmt auch zu und die Verstopfung ist ganz klar das Nummer eins Thema, finde ich, wo Frauen wirklich merken, da ändert sich was in ihrem Körper und dass das deutlich zunimmt in dem Lebensalter, in der Lebensphase.
Und kann man auch genau sagen, woran das liegt? Warum dann genau in den Wechseljahren? Hat das was mit den Hormonen zu tun?
Ja, mit Sicherheit, wobei es sicherlich nicht nur diesen einen einzigen Grund gibt. Man muss immer bedenken, dass ja viele Punkte zusammenkommen, bis sich so eine Verstopfung auch bemerkbar macht. Und natürlich gehören dazu eine gewisse Transportstörung des Darms. Und wir wissen, dass die Hormone auch eine Rolle spielen bei der Vermittlung von den Signalen im Darmnervensystem. Aber natürlich kommen auch Bindegewebsveränderungen hinzu. Das ist ja leider auch so ein leidiges Thema mit den Wechseljahren, dass das Bindegewebe schwächer wird. Das heißt, es kommen auch Entleerungsstörungen dazu, dass der Stuhl nicht mehr so gut entleert werden kann. Das sind also auch Faktoren, die da mit reinspielen.
Weil Sie sagen, die Hormone und die Verdauung, viele Frauen machen ja auch die Erfahrung, dass im Zyklus es dann zu so Verdauungsproblemen kommt. Also viele haben dann zum Beispiel während der Menstruation dann wie Durchfall.
Richtig, also typischerweise ist prämenstruell die Verstopfung und mit dem Einsetzen der Mens dann der Durchfall. Und das ist was ganz Klassisches. Und es gibt auch eine Reihe von Studien, die belegen, dass die Hormone sozusagen irgendwie andocken können auf Rezeptoren im Darmnervensystem. Es ist leider noch nicht in eine Therapie sozusagen gemündet. Also es gab einige Therapiestudien, die waren alle ineffektiv, was letztendlich wieder zeigt, dass es doch ein sehr komplexes System ist.
Therapiestudien heißt, man hat versucht, den Frauen Östrogen
genau,
zu geben.
Genau, zum Beispiel. Und das hat leider nichts gebracht.
Hat nicht funktioniert. Frau Schaudig, ist bei Ihnen eigentlich das Thema Verdauung in der Frauensprechstunde ein Thema überhaupt? Reden Sie darüber also mit Ihren Patientinnen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch gerade gedacht, was Viola Andresen gerade angesprochen hat. Also ich habe das extrem selten, dass die Frauen mir das Problem berichten, zumindest in der Wechseljahrsprechstunde. Häufiger kommt es vor, überhaupt dass zyklusabhängig, insbesondere in der zweiten Zyklushälfte, Frauen über Blähungen klagen, aufgeblähter Bauch. Das sehe ich nicht selten. Das ist auch bei uns im Fragebogen mit drin. Und ich habe bisher, bin ich immer davon ausgegangen, was wir wissen ist, dass das Progesteron, was ja immer erst nach dem Eisprung gebildet wird im Eierstock, dass das Progesteron den Darm entschlafft. Das heißt, wir wissen, dass Progesteron entspannend oder relaxierend auf glatte Muskelzellen wirkt. Die glatten Muskelzellen sind die Muskelzellen, die wir nicht beeinflussen können, also die zum Beispiel in den Gefäßwänden sind, also die können wir nicht willkürlich zusammenziehen, wie jetzt unseren Bizeps. Also die glatten Muskelzellen sind zum Beispiel die Darmmotilität vorantreiben. Und wenn wir eine Substanz haben, die quasi erschlaffend wirkt, dann ist es eigentlich logisch, dass der Darm sich aufbläht. Und interessanterweise ist auch Blähung ein Frühsymptom von Schwangerschaften. Ich weiß nicht, diejenigen Hörerinnen, die vielleicht vielleicht zuhören und schon mal schwanger waren, ich weiß es aus meinen Schwangerschaften, dass man so einen aufgeblähten Bauch kriegt. Und da habe ich bisher immer gedacht, und ich glaube, das ist auch so, dass das ein direkter Progesteroneffekt ist. Warum jetzt die Frauen in der Peri- oder Postmenopause da mehr Probleme haben, kann ich gar nicht so richtig erklären. Es ist nicht ein Thema, was Frauen von sich aus ansprechen. Ich nehme aber, glaube ich, aus dieser Folge mit, dass ich das in Zukunft bei meiner Fragestunde, wenn ich die Patienten das erste Mal sehe und so nach Symptomen frage, glaube ich, mit aufnehmen werde. Ich habe das bisher nicht gefragt und es ist auch nicht in den klassischen Fragebogen zu Wechseljahrsbeschwerden mit drin. Ich habe nochmal auch für die heutige Folge nachgeguckt nach einer Befragung nach Symptomen. Und da war es tatsächlich so, dass die Hälfte von Frauen, die so nach allen möglichen Symptomen gefragt wurden, hat tatsächlich angegeben, Blähung oder auch Abgang von mehr Wind aus dem Darm, dass das angegeben wird und von den Frauen aber, sagen wir mal, mäßig belastend empfunden wird. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Viola, zu dir kommen das, die ja
ich wollt grad
tatsächlich
sagen,
mit dem Thema. Ne?
Das ist natürlich irgendwo eine totale sozusagen Verzerrung des Bildes, weil zu mir kommen die Leute genau deswegen und zu dir kommen sie wahrscheinlich mit anderen Themen und erwähnen das gar nicht unbedingt. Und das ist auch wieder mal ein klassisches Zeichen dafür, dass Verstopfung als Thema oft so abgetan wird und die Frauen vielleicht sich gar nicht trauen, das überhaupt anzusprechen, weil das irgendwie so hingenommen wird als, naja, Verstopfung ist so eine Befindlichkeitsstörung, es ist gar kein Symptom, womit man dann zum Arzt geht. Und bei mir kommen dann die Patienten an, die so einen starken Leidensdruck haben, dass sie extra den Weg aufnehmen, teilweise weit anreisen, um da in so eine Spezialsprechstunde zu gehen. Und ich glaube, man kann, das Thema Wechseljahre ist ja auch sehr vielschichtig und es ist ja eben nicht nur, es sind ja nicht nur die Hormone oder beziehungsweise nur der direkte Einfluss der Hormone auf den Darm, sondern wir haben natürlich alle möglichen anderen Erkrankungen, die in dem Lebensalter zunehmen, sowas wie Bluthochdruck und andere kardiale Dinge und diese dann teilweise Medikamente erfordern, die auch in vielen Fällen Verstopfung machen. Das heißt, es ist immer eine Gemengelage von Faktoren, die sich gegenseitig dann noch verstärken können.
Also ich würde jetzt mit Verdauungsproblemen auch nicht zu meiner Frauenärztin gehen.
Genau.
Tatsächlich. Frau Andresen, machen wir es mal so ein bisschen konkret. Also Ihre Patientin ist 52, ist noch in der Perimenopause und hat seit einiger Zeit nun massive Probleme mit dem Stuhlgang und hat auch Blähungen. Was würden Sie sich anschauen? Was könnte man checken sozusagen, um rauszubekommen, woran das liegt?
Naja, wenn etwas neu auftritt, dann muss man tatsächlich immer sozusagen einmal die Diagnostik auch machen. Also wenn jemand 52 ist, dann würde ich auf jeden Fall mal gucken, die Darmkrebsvorsorge mal starten. Ich persönlich klopfe immer ab, ob die Patienten gynäkologisch gesehen worden sind, weil nicht nur Schwangerschaft, sondern auch zum Beispiel Ovarialtumoren können sich als Erstsymptom mit Blähungen manifestieren. Das heißt, ich versuche auch immer sicherzustellen, dass gynäkologisch geguckt worden ist. Ansonsten, wie gesagt, klärt man auch, ob neue Medikamente dazugekommen sind, die das Symptom vielleicht verstärkt haben, irgendwelche zurückliegenden Magen-Darm-Infekte, die sowas triggern können. Da wird man natürlich noch sehr viel dezidierter fragen müssen. Und was ich tatsächlich immer mache, ist eine sehr detaillierte Stuhlgangsanamnese. Das ist für die Patienten teilweise etwas ungewöhnlich, aber es hilft enorm zu unterscheiden, ist es eher ein Transportproblem, ist es eher ein Entleerungsproblem.
Können Sie das mal erklären? Was heißt Transportproblem oder Entleerungsproblem?
Also es gibt einerseits dieses Thema, der Darm ist zu träge. Das heißt, der Darm transportiert den Stuhl einfach sehr langsam und das äußert sich typischerweise darin, dass die Patienten, wenn sie keine Abführmittel nehmen, manchmal alle 1 bis 2 Wochen erst eine Stuhlentleerung haben. So, das gibt es. Bei einer Stuhlentleerungsstörung ist es typischerweise so, dass die Patientinnen oder Patientinnen berichten, sie spüren, das sitzt da alles im Enddarm, aber sie können noch so sehr pressen und drücken, es kommt nicht raus. Und es kann natürlich auch beides kombiniert vorliegen. Man kann dafür spezielle Untersuchungen durchführen. Man kann den Transport, die Transportgeschwindigkeit messen. Man kann die Entleerung messen durch Manometrien, durch Druckmessung, aber auch durch eine bildliche Darstellung. Das ist eine etwas befremdliche Untersuchung, aber sehr hilfreich, dass man in eine MRT-Röhre Kontrastmittel in den Enddarm einführt und das muss dann entleert werden. Und dann kann man genau gucken, gibt es irgendwelche Ausbuchtungen zum Beispiel, sowas wie eine Rektozele, das heißt, der Stuhl kann dann gar nicht rauskommen. Und genau, das sind wichtige Dinge, um zu wissen, wie therapiert man am besten.
Und hat das wiederum was mit unserem Beckenboden
absolut,
zu tun? Absolut.
Okay. Absolut. Und da kommt nämlich das zum Tragen, was ich meinte. Sind vielfältige Faktoren. Wir haben einerseits natürlich das Problem, dass das Bindegewebe schwächer wird. Und das merken ja alle Frauen in dem Alter. Und wenn dann vielleicht noch Schwangerschaften mehrere zurückgelegen haben, wo dann ohnehin der Beckenbogen eine Zeit lang mal sehr belastet war, dann haben wir natürlich auch das zunehmende Problem des Übergewichts in der Bevölkerung. Das hat dann auch nochmal einen Anteil an dem Problem. Manche Patienten wurde schon die Gebärmutter entfernt, hat dann der Darm letztendlich mehr Platz, um sich auch so ein bisschen abzuknicken. Das sind also alles Dinge, die eine Rolle spielen können.
Wir wollen jetzt nicht ganz ins Detail gehen, aber was wären denn so Therapieansätze?
Ja, also wenn es eine Transportproblematik ist, da, also ehrlich gesagt, muss man ganz klassisch mit den herkömmlichen Abführmitteln anfangen, wird auch empfohlen in den Leitlinien. Und es gibt aber auch Medikamente, die gezielt den Darm antreiben können, der den Darm sozusagen richtig mal ein bisschen Beine machen. Und für die Entleerungsstörung, da gibt es unterschiedliche Therapiemechanismen. Es gibt einmal natürlich so Entleerungszäpfchen oder Einläufe. Es gibt auch ein Biofeedback-Training, wo man so eine Sonde bekommt und ein bisschen diesen Entleerungsprozess entleeren kann. Und wenn es eine sehr starke anatomische Veränderung ist, also jetzt so eine starke Ausbuchtung beispielsweise, da kommen manchmal auch Operationen zum Tragen.
Darf ich an der Stelle einhaken? Es ist ja schon so, dass das Östradiol auch eine gewisse weichmachende Wirkung hat. Also weichmachen denke ich eher auf Entspannung der Muskulatur, dass auch zum Beispiel unter Östrogenwirkung sich der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen etwas entspannt oder erschlafft, was dazu führt, dass auch Frauen in der Schwangerschaft ja häufig so einen Reflux kriegen, weil sich dieser Muskel entspannt oder erschlafft. Das kann natürlich auch zu dem führen, dass die dann auch Entleerungsstörungen kriegen, weil vielleicht der Beckenboden nicht mehr so entspannt ist. Findest du das Quatsch oder könnte das sein?
Nee, sowohl als auch. Also wenn er zu locker ist, dann ist es ein Problem, weil er dann eben, wir brauchen quasi beim Pressen zum Stuhlgang, brauchen wir das Widerlager des Beckenbodens. Und das ist ja diese klassische Problematik, wenn der Beckenboden mit absinkt beim Pressen, dann ist die Stuhlentleerung massiv erschwert. Und manche Frauen merken das ja richtig, die sagen ja, ich nehme die Hand zum Abstützen im Beckenboden und dann kriege ich den Stuhl entleert. Das sind, wie gesagt, das sind dann so ganz spezielle Anamnesen bei den Patientengesprächen, was manchmal auch ein bisschen ins Intime geht, aber extrem ausschlussreich ist, um zu klären, was für ein Problem liegt eigentlich vor.
Sie haben auch schon gesagt, Abführmittel ist eine Methode. Ich kenne viele Frauen, die ihr Leben lang irgendwie Probleme mit dem Stuhlgang hatten und die dann immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatten, nur ich darf das nicht die ganze Zeit nehmen. Und ist das eigentlich begründet, diese Angst sozusagen vor diesen Abführmitteln?
Nein, tatsächlich nicht. Zumindest nicht für die gängigen Abführmittel. Es gibt natürlich Abführmittel, die weniger empfehlenswert sind, aber ich würde mal sagen, so dieses klassische Bisacodyl, Natriumpicosulfat und vor allen Dingen auch Macrogol, das sind so die drei Hauptvertreter, da gibt es keinerlei Studiendaten, die irgendwie belegen, dass es ein Problem ist, das langfristig einzunehmen. Wir haben uns ganz klar in unseren Leitlinien, in der Obstipationsleitlinie, sozusagen auch festgezurrt, dass man das machen kann, dass es die erste Stufe der Therapie ist. Und in anderen Ländern ist das auch gar nicht so ein Thema. Das ist irgendwie so ein sehr deutsches Thema, die Angst vor Abführmitteln. In anderen Ländern ist das völlig etabliert.
Wenn dann immer gesagt wird, dann verlernt der Darm sozusagen, der wird dann träge und dann passiert gar nichts mehr.
Das ist totaler Quatsch. Vor allen Dingen ist es durch nichts, aber auch wirklich gar nichts je belegt, dass das ein Problem ist. Und wir vergleichen das immer ganz gerne, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat und die Blutdruckmedikamente dann absetzt, dann geht der Blutdruck auch wieder hoch. Und wenn jemand eine Verstopfung hat und dann aufhört, das Abführmittel zu nehmen, dann kommt die Verstopfung zurück. Aber dann ist das Abführmittel natürlich nicht schuld, sondern die Patientinnen haben ja von vornherein ein Problem. Und ich habe so viele Menschen in meinen Sprechstunden, denen es total gut gehen würde, wenn sie diese Mittel nehmen, aber die nehmen sie nicht und leiden und kommen zu mir und sagen, ja, aber ich darf das doch nicht immer nehmen. Und wenn man denen dann sagt, doch, können sie, dann ist es wunderbar, denen kann man so schnell helfen.
Dann haben wir heute schon mal was gelernt und die uns zuhören, sind vielleicht auch denken, okay, gut, dann ist ja alles okay.
Ich würde mich freuen, Viola, du hast vorhin so ganz schnell die drei gesagt, die man nehmen darf. Also Macrogol, ich glaube, das kennen alle.
Das ist immer das, was wir als erstes empfehlen, genau. Also Macrogol ist ja also ich habe dich jetzt unterbrochen, Entschuldigung, die Frage. Wolltest du was noch eine Frage stellen?
Ne? Nee, ich war schon fertig. Ich wollte nur von dir nochmal so viel, du darfst natürlich, wir wollen hier keine Werbung machen, aber vielleicht nochmal ein bisschen einfachere Worte, was man nehmen darf. Also nicht die chemische Substanz.
Ja, aber gesagt, dann kann ich ja nur die Präparate nennen. Dann, das ist im Prinzip sowas wie Laxoberal und Dulcolax. Das sind so die, also diese Dulcolax-Tragés oder auch Tropfen, Laxoberal oder Laxanstropfen, das sind so typischerweise die, diese Substanzen enthalten. Die sind nach allem, was wir wissen, völlig unbedenklich. Was man natürlich beachten sollte, wenn man es überdosiert, kann das Durchfall machen. Und natürlich wollen wir jetzt keine massiven Durchfälle produzieren. Und es wird ja manchmal Missbrauch betrieben bei Menschen mit Essstörungen, die irgendwie bewusst sich Durchfälle induzieren. Davon reden wir nicht. Wir reden von einer Verstopfung, die wir behandeln. Und die Menschen haben dann einen normalen Stuhlgang. Und in der Variante sind diese Präparate nach allem, was wir wissen, völlig unbedenklich.
Es ist ja bei Verstopfungen auch oft so, dass man dann oft irgendwie Ernährungsempfehlungen bekommt. Ne? Dann wird gesagt, ja, du isst nicht genug Ballaststoffe, du trinkst nicht genug. Welche Rolle spielt denn das bei der ganzen Geschichte?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also wir wissen ja, Ballaststoffe in Zusammenhang mit Flüssigkeit führen dazu, dass sich sozusagen der Darminhalt ausdehnt. Und diese Dehnung ist der entscheidende Motor für die sogenannte Peristaltik, also für die Motorik. Die reguliert sich darüber, dass der Druck im Darm steigt und dann wird das ja so automatisiert vom Darmnervensystem reguliert. Also wir brauchen kein Gehirn dafür und gar nichts. Der Darm kann völlig alleine irgendwo rumliegen und arbeiten. Und den Druck zu verstärken, dafür sind Ballaststoffe eben gut. Und das kann nur funktionieren, auch mit genug Flüssigkeit. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, jeder ist selbst schuld an seiner Verstopfung, weil er sich nicht gut ernährt oder nicht genug trinkt. Das ist wirklich ein Bruchteil der Menschen. Also die Patienten, die zu mir in die Sprechstunden kommen, die trinken dann 5 Liter, was auch wieder Quatsch ist, braucht man nicht. Also 1,5 bis 2 Liter ist völlig ausreichend. Und die essen ohne Ende Ballaststoffe. Das heißt, das kann nur funktionieren, wenn der Darm noch gesund ist, das Darmnervensystem auf diesen Dehnungsreiz noch antworten kann. Und wenn der massiv gestört ist, dann funktioniert das gar nicht mehr. Also man muss auch immer differenzieren. Ich möchte so ein bisschen davor warnen, dass man die Menschen immer in diese Du-bist-selbst-Schuld-Ecke schiebt. Das finde ich ganz schwierig.
Nach dem Motto, vor allen Dingen ist das bei uns Frauen, greift das ja immer sehr gut. Wir neigen dazu, uns eh immer die Schuld an allem zu geben, wenn es uns nicht gut geht.
Absolut. Also das heißt, es lohnt sich schon, mal zu gucken, wie ernährt sich jemand und ist da Optimierungsbedarf. Und der ist sicherlich in vielen Fällen auch da. Aber umgekehrt will ich nicht so diese Schuldzuweisung. Das ist oft einfach nicht korrekt.
Und was ist das dann für eine Störung? Wo kommt die her? Was löst das aus?
Das wissen wir in vielen Fällen gar nicht. Also wir haben natürlich die häufige Problematik nach zum Beispiel Magen-Darm-Infekten. Da sehen wir sehr häufig, dass anschließend Probleme zurückbleiben. Manche Patienten bekommen dann eher eine Durchfallneigung, aber andere bekommen auch eine massive Verstopfungsneigung. Das kann auch durch Antibiotika ausgelöst werden. Das kann durch auch teilweise also psychische Stresssituationen, wo es irgendwann mal so einen Schock fürs Darm-Nervensystem gab, also das können alles Auslöser sein. Es gibt sicherlich auch einfach die persönliche Veranlagung. Verstopfung ist auch etwas, was so sich so in Familien so häuft tatsächlich. Also viele Frauen sagen immer, ja, meine Mutter hatte das irgendwie auch schon. Wir wissen es schlicht und ergreifend gar nicht. Und wir wissen, es nimmt im Alter zu. Was auch unter anderem daran liegt, dass der Darm, die Darmstrukturen auch ein bisschen altern. Also das Bindegewebe nimmt auch ab, es baut ab, die Muskulatur wird schwächer und da können eben auch Transportprobleme entstehen.
Sie haben gesagt, nach einem Magen-Darm-Virus kann sowas auch bleiben? Mhm. Dauerhaft oder?
Ja, also wobei die Viren gar nicht das Problem sind, sondern meistens sind es die bakteriellen Darminfekte, die besonders schlimm sind. Und das kann langfristig bleiben. Also Studien sagen, dass etwa nach 8 Jahren die Hälfte aller Betroffenen immer noch Probleme haben, was also schon ein langer Zeitraum ist. Wir hatten ja hier 2011 diese EHEC-Epidemie beispielsweise. Da haben wir eine Studie gemacht und haben das auch nachverfolgt. Da haben nachher 25% der Menschen Probleme mit dem Darm gehabt. Jetzt nicht alles nur Verstopfung, ne? Aber das
Durchfall ist ja auch nicht so schön.
Nee, also da bleibt oft was zurück oder auch gerade auch Antibiotika. Da kann man manchmal lange gut davon haben. Und auch andere Dinge, die ins Mikrobiom eingreifen. Zum Beispiel, ich habe auch Patienten, die haben eine Fastenkur gemacht, einfach weil sie dachten, sie tun sich mal was Gutes und haben anschließend massive Probleme mit dem Darm bekommen.
Viele Frauen nehmen ja dann auch in den Wechseljahren oder auch schon vorher so Antidepressiva oder so Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Ich habe gelesen, im Darm ist auch ganz viel Serotonin unterwegs. Hat das irgendwie auch so eine Korrelation, wenn man diese Medikamente dann nimmt?
Das Serotonin ist hauptsächlich im Darm und ja, das ist ein entscheidender Botenstoff. Allerdings macht das Serotonin im Darm alles Mögliche. Das heißt, es kann Durchfall machen, es kann Verstopfung machen. Also das heißt, es macht nicht nur die eine oder die andere Störung. Wir wissen aber, dass viele Medikamente aus dem Bereich der Antidepressiva Verstopfung machen. Also generell Medikamente, die irgendwie neurologisch angreifen, machen häufig Verstopfung. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, es gibt ja auch andere Erkrankungen, die so in dem Alter, worüber wir gerade sprechen, so beginnen können. Das sind solche Dinge wie Morbus Parkinson und so. Und die sind auch ganz häufig vergesellschaftet oder können sich als erstes als Verstopfung manifestieren und erst die anderen neurologischen Störungen kommen erst viel später.
Ich würde da gerne noch mal einmal ganz kurz reingrätschen als Endokrinologin, dass ja auch die Schilddrüsenunterfunktion typischerweise mit einer Verstopfung einhergeht. Das frage ich zum Beispiel immer oder beziehungsweise wir gucken uns auch immer noch mal die Schilddrüse an. Aber es ist selten, dass jemand da so ein schweres Problem hat, aber das muss man zumindest immer mit checken.
Richtig? Absolut, absolut richtig. Schilddrüse gehört immer mit dazu, sowohl beim Durchfall als auch bei Verstopfung.
Dann kommen wir nochmal zu diesen Blähungen. Viele Frauen haben uns geschrieben, dass sie sich so aufgebläht fühlen und der Bauch, der ist so straff. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, ist auch gehört nicht nur zu den Wechseljahren, haben Sie gesagt, ne, mit den Blähungen.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, ein durch alte Altersgruppen durchgehendes Problem. Und es ist auch ein sehr kompliziertes Problem, weil wir es nicht gut behandeln können, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt erstmal muss man natürlich die Diagnostik betreiben, warum hat jemand diesen Blähbauch? Ist es auch eher nur, dass jemand sich aufgebläht fühlt oder gehen auch viele Winde ab? Muss er aufstoßen? Ist da wirklich mehr Luft im Spiel? Dann haben wir natürlich als Hauptverursacher für die Gase sind ja die Darmbakterien. Da kommen dann diese Dinge wie, ist es eine Milchzuckerunverträglichkeit, eine Fruchtzuckerunverträglichkeit, eine Sorbitolunverträglichkeit? Das sollte man dann abtesten und ganz wichtig auch eventuell eine bakterielle Überwucherung des Dünndarms. Da haben wir ja ein Phänomen, dass sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen im Laufe ihres Lebens diese Säureblocker bekommen, also um die Magensäure zu hemmen. Mhm. Und das ist ein klassischer Risikofaktor beispielsweise für eine Dünndarmfehlbesiedlung oder Überwucherung, aber auch andere Dinge wie Antibiotika, Cortisontherapien. Vielfach wissen wir auch gar nicht, was die Rolle spielt, aber das sind alles Dinge, die kann man mit Atemtests untersuchen.
Weil wir hatten uns, glaube ich, im Podcast schon mal unterhalten, Frau Schaudig, da hatten Sie gesagt, na ja, vielleicht durch das Progesteron, dass das alles ein bisschen verlangsamt und dadurch einfach auch mehr Gase gebildet werden bei der Verdauung, ne?
Ja, das ist das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass gerade auch in der Schwangerschaft, zum Beispiel insbesondere in der Frühen, der Darm sich aufbläht durch die erschlaffende Wirkung des Progesterons auf diese Muskelzellen. Also das kann sicherlich alles eine Rolle spielen. Und es wird zwar immer behauptet, in der Perimenopause hätte man zu wenig Progesteron. Es gibt auch durchaus Frauen, die haben einfach ein Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron und dann mal sogar Phasen mit zu viel Progesteron und zu wenig Östrogen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das was macht, aber gut, erforscht ist es nicht.
Nein, aber das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, die Tatsache, dass die Gase manchmal in so Darmabschnitten einfach gefangen sind, die dann vielleicht erschlaffen. Mhm. Und das kann man sich sehr gut vorstellen. Und das ist eben das, was eben auch so unangenehm ist. Und dieser Druck, der dann auf die Darmwand entsteht, das ist ja für die Leute wirklich unangenehm.
Und gibt es da einen Tipp, was die machen können? Was würden Sie als erstes so empfehlen?
Ja, also diesen schlaffen Darm, den kann man schwer behandeln. Man kann auch hier wieder Medikamente geben, die den Darm antreiben. Also die gleichen, die man auch bei der Verstopfung einsetzt. Und ansonsten versucht man natürlich auch viel über die Schiene, die Gasbildung entweder zu verringern, zum Beispiel durch, natürlich, wenn man eine Unverträglichkeit hat, diese Zucker entsprechend wegzulassen. Die Dünndarmüberwucherung kann man mit Antibiotika behandeln. Und man kann auch diese klassischen, jeder kennt das, sowas wie also Simethikon-Präparate, die einfach die Gase im Prinzip auflösen, damit sie besser von der Darmschleimhaut aufgenommen werden können. Da kann man auch die Gase reduzieren. Und es gibt, ich komme jetzt gerade vom Kongress, einen ganz spannenden neuen Ansatz. Das ist ein Biofeedback-Training, wo man durch bestimmte, jetzt das Training der Bauchmuskulatur und des Zwerchfells wirklich auch dazu beitragen kann, dass der Bauch nicht so aufbläht. Das ist ganz, ganz spannende neue Entwicklung.
Ein nächstes Problem, was uns die Hörerinnen geschrieben haben, ist Sodbrennen. Also die Jessica hat uns geschrieben und sie will wissen, inwieweit kann die Perimenopause Magen-Darm-Probleme begünstigen, zum Beispiel Sodbrennen, Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfe und kann man etwas tun, um die Symptome zu mildern? Sie ist Mitte 40 und hat zum Beispiel am Abend jetzt immer Übelkeit und sie dachte, vielleicht ist das ja auch eins der Anzeichen mit für die Perimenopause.
Also wenn eine Patientin zu mir mit dem Problem käme, würde ich sie tatsächlich, glaube ich, zu Frau Dr. Andresen schicken und sagen, wissen Sie, da weiß ich jetzt ehrlich auch nicht weiter. Also ich finde es kein typisches Problem. Ich würde immer bei Übelkeit auch an vielleicht eine stressbedingte Magenschleimhautentzündung denken. Also der Punkt ist, man darf ja nicht vergessen, dass diese Perimenopause besonders die Frauen auch großem Stress aussetzt. Also die sind ja zum Teil allein durch ihre, durch ihre Symptome und ihre Befindlichkeit, schlechter Schlaf und so weiter, auch sehr gestresst. Also das müsste man dann sicherlich nochmal checken, ob eine Magenschleimhautentzündung da ist. Also gerade diese Übelkeit am Abend, ich weiß nicht, was deine Differentialdiagnose wäre, Viola.
Ja, absolut, da muss man gucken.
Also ja, das, und die Blähung, was gefragt wurde, ist natürlich auch, glaube ich, durch ein völliges Ungleichgewicht der Hormonproduktion vermutlich mitbedingt. Aber es ist unspezifisch, oder?
Total unspezifisch, und da muss man wirklich auch genau gucken, was, also wenn das neu auftritt, dann müsste man auch überlegen, eben mal eine Magenspiegelung zu machen. Es gibt auch sowas wie Magenlähmung, eine Gastroparese, die sowas machen kann. Das müsste man sicherlich weiter abklären. Und je nachdem, was da rauskommt, hat es natürlich auch unterschiedliche Behandlungen. Ganz oft ist es aber auch definitiv eine Fehlernährung. Menschen essen oft zu schwer abends, zu viel Alkohol, zu spät. Da kann man auch ganz oft über wirklich mal kritisches Hinterfragen der persönlichen Ernährung, sowas wie Übergewicht kommt dann auch oft noch hinzu. Da kann man oft auch ansetzen und Symptome lindern.
Und auch beim Sodbrennen?
Ja, unbedingt. Es gibt ja schon Ernährungsweisen, die Sodbrennen verschlimmern. Dazu gehört klassischerweise zum Beispiel der Alkohol, weil dadurch auch der Schließmuskel geschwächt wird. Große Mahlzeiten, schlecht gekaut, in Hetze gegessen. Dann so Dinge wie zu viel Zucker, zu viel Fett, zu viel Frittiertes, Kohlensäure. Das sind alles Dinge, die sind ungünstig bei Sodbrennen. Und wir empfehlen ja auch abends zum Beispiel möglichst frühabend zu essen, weil das Hauptproblem ja oft entsteht, wenn die Menschen sich dann hinlegen und dadurch die Säure einfach schlicht und ergreifend aus Schwerkraftsgründen dann leichter zurücklaufen kann.
Ja. Und es hat auch, glaube ich, was mit Übergewicht zu tun, mit Bauchfett?
Richtig, also das ist auf jeden Fall ein erschwerender Faktor, weil das Bauchfett eben auch auf den Magen drückt und dadurch einfach das Hochfließen von Mageninhalt in die Speiseröhre begünstigen kann.
Mhm. Eine Hörerin hat uns eine Studie geschickt, die nahelegt, dass Reflux auch eine Nebenwirkung einer Hormonersatztherapie sein könnte. Ich habe die Links mal Frau Schaudig geschickt, dass sie sich das mal anschaut. Frau Schaudig, ist das plausibel erklärt in diesen Studien?
Also ich habe das mir sehr genau angeschaut und habe dann auch noch mal jüngere Studien mir angeschaut. Also die Studie ist schon ein bisschen älter, die war von 2008 und die basiert auf dieser ganz großen Studie an amerikanischen Krankenschwestern, die man über einen längeren Zeitraum beobachtet hat. Also das sind schon richtig viele Frauen, 50.000 oder so. Das sind diese amerikanische Krankenschwestern-Studie. Die hat man befragt zum Thema Sodbrennen und da war es tatsächlich so, dass je mehr Hormone die genommen haben, also je höher dosiert, desto stärker war die Häufigkeit von Sodbrennen, ungefähr so, ich sag mal, etwa anderthalb mal so viel. Also das war schon statistisch nachweisbar. Ich habe mir dann überlegt, wodurch kann es kommen? Und es ist offensichtlich so, dass es, da habe ich auch Daten dazu gefunden, dass durch viel Östrogen dieser Schließmuskel zwischen der Speiseröhre und dem Magen, den ich auch vorhin schon angesprochen habe, schlaffer wird. Also viel Östrogen lässt diesen Verschluss zwischen Magen und Speiseröhre locker werden. Und der Reflux ist ja letztlich das Mageninhalt, also saurer Mageninhalt, und im Magen gibt es ja eben ganz viel Magensäure, dass die hochsteigen kann. Eigentlich ist da eine normale Barriere zwischen Speiseröhre und Magen, sodass das verhindert wird. Und offensichtlich wird diese Barriere leichter überwunden. Und man kann jetzt sich vorstellen, und es macht auch durchaus Sinn, dass je mehr Östrogen ich da anwende, desto stärker wird dieser Schließmuskel quasi entspannt. Und dann kann mehr Magensäure hoch hochtreten. Interessanterweise ist es aber so, dass es auch Überlegungen gibt, dass das Östrogen wiederum eine schützende Wirkung hat. Denn beim Reflux haben wir immer so ein bisschen Sorge, dass durch dieses Angreifen der Speiseröhren-Schleimhaut im unteren Teil oberhalb vom Magen, dass da auch Vorstufen von Krebs entstehen könnten. Interessanterweise hat da das Östrogen wieder eine schützende Wirkung. Das finde ich sehr spannend. Ich oute mich jetzt mal, bevor ich das jetzt so mal nachgelesen habe, war mir das gar nicht so klar. Aber also das heißt, da haben wir so ein bisschen beide Effekte im Guten und im Schlechten. Man muss jetzt schon sagen, diese große Studie an 50.000 Frauen, das waren Frauen aus USA, die haben fast ausschließlich dieses Presomen genommen. In USA heißt es Premarin, also dieses dieses Östrogen, was aus dem Urin schwangerer Stuten gewonnen wird, in Kombination mit dem Methoxyprogesteronacetat, also ein synthetisches Progesteron oder ein synthetisches Gestagen. Das sind natürlich Präparate, die hier gar nicht mehr angeboten werden. Und die Frauen haben in der Studie auch zum Teil richtig hohe Dosierungen angewandt. Das machen wir hier gar nicht. Also Daten dazu mit dieser eher niedrig dosierten Östrogengabe, mit bioidentischem Östrogen, was wir ja doch überwiegend machen in Deutschland, die lassen sich darauf nicht übertragen. Also es gibt offensichtlich einen Effekt, aber es gibt auch die günstigen Effekte im Sinne einer Schutzwirkung auf die Speiseröhrenschleimhaut. Und deswegen würde ich jetzt nicht so grundsätzlich sagen, Östrogene können das Problem verschlechtern. Es gehört auch nicht zu meiner Aufklärung über die Vor- und Nachteile. Wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ich habe jetzt, seitdem ich das nehme, mehr Sodbrennen, kann mich aber an keinen einzigen Fall aus meiner Sprechstunde erinnern, wo das so ist. Wenn ich jetzt jemand hätte, nachdem ich jetzt auch nochmal mich mit dem Thema beschäftigt habe, speziell für unseren Podcast heute, wenn mir das jetzt jemand sagt, würde ich wahrscheinlich sagen, gehen Sie mal mit der Östrogendosis ein bisschen runter und gucken Sie, ob es besser wird. Das muss man einfach ausprobieren. Ich fände es sehr interessant, war mir auch in der Form, ich kannte die Studie nicht bislang, deswegen Dank an die Hörerin, die uns die geschickt hat, weil das ist immer ein guter Anlass, sich mal nochmal mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ja. Finde ich gut.
Aber im Prinzip, eigentlich sagen wir ja auch immer, dass wir bei der Hormonersatztherapie gar nicht diese hohen Level erreichen, die unser Körper selber produziert im Laufe des Zyklus.
Ja, genau. Aber mit dieser hochdosierten Therapie war das eben so. Und dann dürfen Sie nicht vergessen, was natürlich dann ist, man hat dann Frauen verglichen, die entweder gar keine Hormone genommen haben oder Hormone genommen haben und nicht Frauen, die Hormone nehmen mit jungen Frauen, die eigene Hormone haben. Ja, wenn ich also jetzt, ich sag mal, lauter 55-Jährige nehme, wo die letzte Blutung 5 Jahre zurückliegt und ich vergleiche dann die Hormone nehmen mit denen, die keine nehmen, die ja dann einen richtigen Östrogenmangel haben, dann ist es ja irgendwie logisch, dass wenn das Östrogen irgendwas macht an diesen Schließmuskeln, ich glaube, es ist vor allen Dingen der Schließmuskel, der da eine Rolle spielt, dann macht es ja irgendwie Sinn, dass die Frauen mit Hormonen mehr Probleme haben als die ohne. Also ich würde tatsächlich wahrscheinlich jemanden, der in der Hinsicht ein großes Problem hat, dann nochmal mit dem besprechen, was machen wir. Für mich wäre es kein Grund, keine Hormone zu geben, aber ich würde sie vielleicht niedriger dosieren.
Ja. Weil es ja auch andere Ursachen haben kann, haben wir ja vorher schon besprochen. Genau. Frau Andresen, ich finde es ganz interessant. Ich habe ja Sie vorgestellt und habe gesagt, das Thema Reizdarm ist auch für Sie ein großes Thema. Sie haben an den Leitlinien zur Behandlung des Reizdarms mitgearbeitet. Wenn man sich das anguckt und mal guckt, was sind denn das für Symptome beim Reizdarm? Kommen ja auch Verstopfungen, Blähungen gleich mit als erstes. Und dann denke ich so, wo verläuft denn da die Grenze, wenn...
Ja, absolut.
Also, wann ist es Reizdarm?
Absolut korrekte Frage. Das sind auch fließende Übergänge. Und die Menschen haben auch eine unterschiedliche Vorstellung von, ja genau, wann ist es Reizdarm, wann nicht. Also wir sind in der deutschen Leitlinie tatsächlich auch deswegen relativ umfassend gewesen und haben gesagt, okay, es sind irgendwie Probleme mit dem Darm und Bauchschmerzen und Blähungen. Während andere Leitlinien teilweise viel strenger sind, so und so viele Studentleerungen pro Tag, Woche oder irgendwas. Also wir sind relativ breit. Klassisch sagt man, zu einem Reizdarm gehören eigentlich immer irgendwie irgendeine Form von Bauchschmerzen. Also es gibt ja Menschen, die haben eine völlig, also nicht unproblematisch, aber die haben nur eine Verstopfung, die haben einen trägen Stuhl, die gehen nicht auf zur Toilette, aber die haben keine Bauchschmerzen. Dann würde man das eher als normale Verstopfung bezeichnen. Und andere Menschen haben richtig, wenn sie lange nicht auf Toilette gehen oder auch unabhängig vom Stuhlgang, starke Bauchschmerzen und Blähungen, dann würden wir das Reizdarm nennen. Aber das sind absolut fließende Übergänge. Da ist es auch letztendlich ein bisschen akademisch, weil die Therapien ja am Ende auch die gleichen sind.
Und Reizdarm bedeutet, dass der Darm besonders sensibel reagiert auf Verdauung, oder bedeutet Reizdarm, dass ich gereizt bin, dass ich Stress habe?
Also Reizdarm ist eigentlich eine völlig unspezifische Bezeichnung dafür, dass man Bauchprobleme hat. Und es ist auf jeden Fall keine psychische Erkrankung, sondern es ist eine Erkrankung des Darmes. Da sind wir uns heute ganz sicher. Und es ist auch einfach ein Überbegriff für alle möglichen Erkrankungen, die wir noch nicht näher zuordnen können. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Reizdarmsyndrom. Menschen, die eben mehr ein Problem im Darmnervensystem haben, andere haben mehr ein Problem in der Darmbarriere, beim Darmmikrobiom, vielleicht auch nahrungsmittelinduzierte Störungen. Also das ist alles eine Riesengruppe von unterschiedlichen Störungen, die alle unter dem Dachmantel Reizdarmsyndrom zusammengefasst sind.
Ich frage deshalb, weil ich oft erlebe und auch von Kolleginnen gehört habe, die hatten massive Probleme, Schmerzen, Verstopfung, Durchfall. Und dann wurde ihnen gesagt, ja, reduzieren Sie mal Ihren Stress.
Naja, der Stress hat natürlich einen Einfluss auf unser Darmnervensystem. Das kennt ja jeder Gesunde. Also jeder kennt ja das Problem, dass einem der Appetit vergeht, wenn man irgendwie vor einer Prüfung steht oder dass man dringend noch auf Toilette muss, weil jetzt gleich irgendwie ein wichtiger Termin ansteht. Das ist ja normal. Und Patienten mit einem Reizdarmsyndrom, die haben natürlich eh schon Bauchprobleme, und dann kann der Stress immer noch mal erschwerend hinzukommen. Aber es ist auf gar keinen Fall eine rein psychische oder stressbedingte Erkrankung. Das stimmt nicht.
Ich möchte mal auf Unverträglichkeiten zu sprechen kommen, denn auch da haben uns viele Mails erreicht, dass die Frauen sagen, jetzt in den Wechseljahren vertrage ich bestimmte Lebensmittel nicht mehr. Und da fällt dann das Stichwort Glutenunverträglichkeit und Fructoseintoleranz. Ist das tatsächlich auch so typisch für die Wechseljahre?
Also typisch kann sein, dass bestimmte Unverträglichkeiten im Laufe des Lebens erst auftauchen. Und da ist eigentlich an vorderster Front im Grunde die Milchzuckerunverträglichkeit zu nennen, die nachgewiesenermaßen im Laufe des Lebens zunimmt. Das heißt, wir haben ja dieses Enzym, was den Milchzucker spaltet, die Laktase. Und es ist genetisch programmiert, dass die im Lauf unseres Lebens immer weiter abnimmt an Aktivität und wir zunehmend schlechter Laktose vertragen können, oder zumindest eine ganze Reihe von Menschen. Fruchtzucker, Fructose ist weniger ein Thema der Wechseljahre. Das ist nur etwas, woran plötzlich Leute denken, wenn sie die Beschwerden bekommen, und man guckt mal nach. Man kann das ja mit so einem Atemtest testen. Glutenunverträglichkeit, das ist eine totale Modediagnose, muss man ganz klar sagen. Und da weiß auch keiner so genau, was das eigentlich ist. Es gibt eine klassische glutenassoziierte Autoimmunerkrankung, das ist die Zöliakie. Das ist aber nicht die Erkrankung, die die Menschen meistens meinen. Eine Zöliakie wird natürlich typischerweise auch abgeklärt bei diesen Beschwerden, ist aber in den größeren Riesenprozentsatz der Fälle nicht schuld. Und dass Menschen glutenhaltige Getreideprodukte nicht vertragen, liegt aller Wahrscheinlichkeit nicht am Gluten, sondern an anderen Getreidebestandteilen, die nicht gut verträglich sind. Das sind nämlich die Fructane. Und deswegen vertragen Menschen Getreideprodukte schlecht, aber das Gluten ist gar nicht schuld.
Aber meist, wenn die dann auf Getreideprodukte verzichten, geht es ihnen besser, ne?
Genau, das ist ja das ist auch das Konzept, was wir in dieser klassischen Ernährungstherapie bei Reizdarmsyndrom einsetzen. Das ist ja die sogenannte Low-FODMAP-Diät, wo bestimmte schwer resorbierbare Kohlenhydrate gemieden werden. Und dazu gehören eben unter anderem Milchzucker, Fruchtzucker, aber eben vor allen Dingen auch die längerkettigen wie Fructane und Galactane. Und die sind eben genau in diesen Getreideprodukten enthalten. Und da kann es eben Sinn machen, dass man für zumindest eine begrenzte Zeit mal diese ganzen Bestandteile meidet.
Sie haben gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt, hängt nicht mit den Wechseljahren zusammen, sondern einfach, weil wir dann schon ein bestimmtes Alter erreicht haben und offenbar unser Darm auch ein bestimmtes Alter erreicht hat. Aber was ist die Ursache, dass ich dann auf einmal bestimmte Lebensmittel, dass ich dann komisch drauf reagiere, dann mir irgendwie schlecht wird oder ich auch Durchfall bekomme? Womit hängt das dann zusammen?
Ja, also das kann ich Ihnen jetzt so gar nicht beantworten. Also für Laktoseunverträglichkeit ist das gezeigt, und für die Frucht.
Weil eigentlich habe ich ja mal gelesen, Laktoseunverträglichkeit ist ja eigentlich der Normalzustand.
Ja, nein, das stimmt so nicht. Die fehlende Laktase ist der Normalzustand. Aber Ein Großteil der Menschen, die einen Laktasemangel haben, haben gar keine Beschwerden, wenn sie Laktose zu sich nehmen. Insofern haben sie dann keine Laktoseunverträglichkeit. Das muss man auch nochmal differenzieren. Menschen, die durch Laktose Beschwerden bekommen, ist dann wiederum nur ein gewisser Anteil derjenigen, die einen Laktasemangel haben. Und man muss sagen, ja, in südlichen Gefilden, also Südeuropa, Afrika, Weltregion Asien, da sind es teilweise 75 bis 90% der Bevölkerung, die einen Laktasemangel haben im Erwachsenenalter. In unseren Breiten hier in Norddeutschland ist es nur so 30 bis 40%. Da ist es deutlich seltener. Mit der Fructose, da ist mir kein Zusammenhang mit Alter bekannt. Aber da kommt eher wieder zum Tragen, dass wir uns vielleicht auch einfach nicht so gut ernähren und dann manche auch denken, oh, sie müssen irgendwie Traubenzucker weglassen und dann besonders gerne mit Fructose süßen und dann haben wir vielleicht einfach deutlich mehr Fructose in der Nahrung, als uns eigentlich gut tut.
Aber ich meine, wenn die Patientin zu Ihnen kommt und sagt, ich stelle fest, wenn ich, was weiß ich, die und die Früchte esse, das bekommt mir nicht. Mhm. Oder wenn ich halt Brot esse, das bekommt mir nicht. Was ist denn dann sozusagen das, was man den Patientinnen sagt? Sie sollen das weglassen oder schauen Sie eher, wo kommt das her? Also wie sieht meinetwegen das Mikrobiom aus? Päppeln wir das lieber auf und hinterher vertrage ich alles wieder oder lasse ich einfach diese Lebensmittel weg, die ich nicht vertrage?
Nein, also man sollte auf jeden Fall schon die Diagnostik machen, weil man natürlich klären muss, ist es ein Enzymmangel? Man kann natürlich auch eine Darmentzündung haben und deswegen die ganzen Sachen nicht vertragen. Das muss man schon alles differenzieren. Man muss natürlich auch diese Glutenkrankheit ausschließen, diese Zöliakie. Also Diagnostik steht an erster Stelle. Und dann empfehlen wir eigentlich immer auch bei nachgewiesener Laktoseunverträglichkeit und Fructoseunverträglichkeit, dass man diese Zucker für eine gewisse Zeit meidet, für ein paar Wochen, 4 bis 6, und anschließend das wieder nach und nach in die Ernährung einführt und dann versucht, die individuelle Schwelle zu ermessen. Es ist ja keine Allergie, wo man irgendwie bei der geringsten Menge schon Probleme bekommt, sondern es ist ein ganz klassisches Mengenthema. Und die allermeisten Menschen bekommen dann raus, wie viel Gramm Fructose oder wie viel Gramm Laktose pro Tag vertrage ich. Wir testen das ja mit sehr großen Mengen. Zum Beispiel Laktosetest wird mit 50 Gramm Laktose getestet. Das entspricht 1 Liter Milch auf einen Schlag. Das trinkt ja kaum jemand. Und dieser berühmte Teelöffel Milch im Kaffee morgens, der spielt überhaupt gar keine Rolle. Genauso wenig, und das muss ich auch den Patienten immer klar machen, irgendwelche Sorbitol- oder Fructose- und Laktosegehälter in Tabletten. Es ist völlig lächerlich. Das sind Milligrammbereiche, die spielen überhaupt gar keine Rolle. Was immer hilft, ist, sich mal vor Augen zu führen, dass wir eine natürliche, physiologische Malabsorption von Kohlenhydraten haben. Das ist wichtig, um unser Darmmikrobiom zu ernähren. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Prozentsatz der Kohlenhydrate, die wir nicht aufnehmen und die für den Dickdarm, für die Bakterien dort gemacht sind. Deswegen macht das auch nicht zwangsläufig Beschwerden.
Das heißt aber, Viola, wenn ich weniger Kohlenhydrate esse oder keine, es gibt ja diese Keto-Diäten, mhm, und diese, ist das ein Problem fürs Mikrobiom?
Ja, absolut. Deswegen soll man diese Ernährung ja auch nicht dauerhaft umstellen oder zumindest nicht dauerhaft so extrem. Mhm. Also diese Low-FODMAP-Ernährung, die kann langfristig gesehen das Mikrobiom verändern, denn das sind im Prinzip Präbiotika, die wir dann meiden. Deswegen wichtig, man lässt es weg für ein paar Wochen und wie ich sage das auch immer ganz gerne, es ist wie so eine Art Reset für das Mikrobiom. Wir lassen Nahrungsbestandteile weg, dann kann sich das so ein bisschen umsortieren und dann fängt man an, die Sachen wieder zu essen und guckt eben, wie sind die individuellen Schwellen. Und da ist schon so, dass die allermeisten Menschen dann für sich so einen Modus finden, dass sie noch ausreichend der verschiedenen Zucker auch essen. Aber sozusagen, also nicht alles weglassen, aber so in dem Maße, dass sie keine Beschwerden haben oder kaum Beschwerden.
Und Menschen mit Glutenunverträglichkeit lassen meist dann alle Getreideprodukte weg. Ist das gut?
Nein, also wenn man, also das meine ich ja, die Glutenunverträglichkeit, die ist so nicht, die Krankheit ist so, sagen wir so, auch umstritten. Es gibt die Glutenerkrankung, die Zöliakie, das ist eine völlig klare Angelegenheit. Diese Menschen müssen nach dem aktuellen Kenntnisstand Gluten komplett weglassen und zwar ihr Leben lang. Da gibt es gar keine Alternativen. Die Unverträglichkeiten von Getreideprodukten, wenn man keine Zöliakie hat, die kann zum Beispiel an den Fructanen liegen. Und dann macht es Sinn, dass man vielleicht mal guckt, welche Getreideprodukte sind dann besser verträglich. Zum Beispiel weiß man, dass Dinkel relativ wenig Fructane hat im Vergleich zu Weizen. Das ist zum Beispiel dann deutlich besser verträglich. Man kann auch Sauerteigbrot nehmen. Da werden die Fructane durch die bakterielle Fermentierung schon abgebaut. Das ist auch oft besser verträglich. Eine rein glutenfreie Ernährung, wenn man keine Zöliakie hat, ist nicht empfohlen.
Ich erlebe das nur in meinem Umfeld, dass dann eher alles generell weggelassen wird.
Ja, das ist natürlich
aus Angst, dass die Schmerzen wieder kommen.
Ja, das ist aber tatsächlich, ja, also viele lassen ja auch Gluten weg, auch wenn sie gesund sind, weil sie irgendwie das Gefühl haben, Gluten ist was Ungesundes. Das ist natürlich auch so ein bisschen Industrie gemacht, weil die Produkte bekommen diesen Stempel glutenfrei und jeder denkt, das ist automatisch gesünder und toller als alles andere. Das ist eine Fehlentwicklung. Dagegen, also es gibt erste Studien aus den USA, dass eine glutenfreie Ernährung auch mit mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Schlaganfällen, Herzinfarkten einhergeht, was sicherlich dann daran liegt, dass die Menschen sagen, okay, jetzt esse ich wieder die riesen Fleischmengen und lasse die Kohlenhydrate weg. Ja. Das ist nämlich nicht günstig. Also insofern, das ist nicht zu empfehlen. Und man muss sicherlich, also wie gesagt, das Gluten ist aller Voraussicht nach nicht der Faktor, sondern andere Getreidebestandteile. Und das kann man eben durch Auswahl bestimmter Getreidesorten und auch durch Mengenbegrenzungen auch schon ganz gut in den Griff bekommen.
Wir haben schon über das Mikrobiom gesprochen. Ich habe auch gelesen, dass dann mit dem Wegfall des Östrogens auch unser Mikrobiom so ein bisschen verarmt, weil einige gute Darmbakterien das Östrogen dringend brauchen. Kann das nicht auch sozusagen diese Umstellung des Mikrobioms dann solche Unverträglichkeiten verursachen?
Das kann auf jeden Fall mit reinspielen, ja. Also jeder Faktor, der das Mikrobiom irgendwie verändert, kann auch dazu beitragen, dass wir dann vermehrt Bauchbeschwerden bekommen. Das ist gewisserweise gehört das mit dazu und wir können uns da nur ganz schlecht wehren, weil wir automatisch immer Faktoren haben, die da eingreifen. Wie gesagt, man braucht halt mal bei einer Schwellungsentzündung ein Antibiotikum oder wir fangen uns einen Infekt ein, den wir uns nicht aussuchen. Das heißt, wir haben immer wieder Faktoren, die das Mikrobiom beeinflussen. Und das ist etwas, was leider auch zum Leben dazugehört.
Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil ich kenne auch diese Daten, die sagen, durch den Östrogenmangel verändert sich das Mikrobiom, also wird auch keimärmer, was du gerade gesagt hast. An der Stelle mal meine Frage. Es gibt ja viele Leute, die dann so Probiotika verschreiben, also und sagen, das heilt das Mikrobiom. Was hältst du davon?
Ja, das ist auch durch nichts belegt, dass jetzt pauschal Probiotika das Mikrobiom heilen, in Anführungsstrichen. Keiner weiß eigentlich, was Probiotika tatsächlich machen. Es gibt ein paar Erkrankungen, wo man relativ gute Belege hat, dass Probiotika was bringen können. Dazu gehört unter anderem das Reizdarmsyndrom. Dazu gehören natürlich auch so Durchfälle unter Antibiotika. Da gibt es schon Daten, dass das helfen kann. Aber auch längst nicht in allen Fällen. Es gibt auch die Menschen, die bekommen erst Probleme, nachdem sie Probiotika schlucken. Wir müssen immer bedenken, was immer wir mit dem Mikrobiom anstellen. Wir machen das völlig blind. Das heißt, wir machen irgendwas und es ändert sich irgendwas und wir wissen überhaupt nicht was. Und das kann positiv und das kann negativ sein. Ich habe zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist die Darmspülung vor der Darmspiegelung, also vor der Koloskopie, die ja viele auch unbedingt machen sollten zur Darmkrebsvorsorge. Da habe ich Patienten, die haben Reizdarmbeschwerden, die sind anschließend geheilt. Die haben keinen Reizdarm mehr. Aber es gibt auch umgekehrt die Menschen, die gehen völlig gesund in so eine Darmspiegelung, machen diese Spülung oder was ich vorhin schon ansprach, machen irgendeine Heilfastenkur und haben anschließend massive Probleme mit dem Darm. Das heißt, wir wissen nicht, was wir anrichten und wir können es auch nicht gezielt tun. Und deswegen würde ich völlig davor warnen, völlig unkritisch einfach Probiotika zu schlucken, weil wir auch da nicht wissen, was wir anrichten können.
Aber es wird doch empfohlen, in der Ernährung die auch zu sich zu nehmen.
Ja, im Rahmen der Ernährung würde ich das auch nicht jetzt sozusagen einschränken wollen, weil wir natürlich wissen, auch da, wir haben natürliche probiotische Lebensmittel, sowas wie Joghurt und fermentierte Lebensmittel, die sind ja an sich auch gut und typischerweise auch gut verträglich, aber auch nicht von allen, da muss man auch klar sagen, mein Sauerkraut verträgt auch nicht jeder. Und dann isst man ja nicht jeden Tag große Mengen. Entscheidend ist ja, dass die Probiotika, das ist ja quasi wie so ein Medikament, das dann Leute über mehrere Wochen jeden Tag hochdosiert nehmen. Und da muss man sagen, das kann auch negative Folgen haben.
Weil eine Weile wurde.
Das ist interessant. Vielen Dank, weil da schwören ja viele drauf.
Genau, vor allen Dingen, wenn man Antibiotika bekommen hat, wurde immer gesagt, hinterher soll man so eine Kur machen, damit der Darm sich wieder erholt.
Ja, auch das ist überhaupt nicht so ganz klar belegt. Es gibt inzwischen auch Studien, die zeigen, dass dann eine Probiotikagabe nach dem Infekt dazu führen kann, dass sich das eigene Mikrobiom anschließend nicht wiederherstellen kann. Es wird dadurch das Probiotikum, das sind ja dann auch Keime, die vor Ort sind, die hindern das eigene Mikrobiom, sich wieder zu erholen. Und das ist auch in Studien ganz klar gezeigt. Deswegen würde ich da auch immer absolut gucken, ist das jemand, der hat vorher Probleme oder während der Antibiotika Bauchprobleme, Darmprobleme? dann würde ich das empfehlen, weil wir dann das Gefühl haben, okay, oder dass wir haben ein Anzeichen dafür, dass das Mikrobiom jetzt wirklich so gestört ist, dass wir dem was Gutes tun wollen. Aber jemand, der völlig gesund ist, der vorher gesund ist, der ein Antibiotikum schluckt, darunter keine Probleme hat, der braucht auch anschließend kein Probiotikum. Das kann auch dann tatsächlich was Negatives bewirken.
Verrückt. Habe ich viel Geld umsonst ausgegeben.
Das muss man ja ehrlicherweise also ehrlich auch sagen, da ist eine riesen Industrie dahinter. Ne? Da wird so viel Geld verdient in diesem ganzen Bereich. Das ist auch ein Faktor im Hintergrund.
Mal ehrlich gesagt war deswegen meine etwas ketzerische Frage, nämlich in diese Richtung, weil ich glaube, dass da einfach auch viel, Schindluder getrieben wird, ohne dass es eine saubere wissenschaftliche Basis gibt. Du hast mich bestärkt, danke.
Wir haben gerade mal über Sauerkraut gesprochen und dass das manche Menschen nicht vertragen. Mhm. Das hat ja auch was mit den Histaminen zu tun in den fermentierten Lebensmitteln. Und auch dazu haben mir Hörerinnen geschrieben, die sagen, sie vertragen jetzt auf einmal so histaminhaltige Lebensmittel nicht mehr. Das kann reifer Käse sein, Rotwein, dunkle Schokolade oder eben fermentierte Lebensmittel. Wie ist es mit dieser Histaminintoleranz? Wo kommt die her und hat das was auch zu tun mit der Östrogendominanz? Da habe ich nämlich gelesen, zu viel Östrogen aktiviert die Mastzellen und das fördert die Histaminfreisetzung.
Also ein schwieriges Thema. Das ist eine Gemengelage von unterschiedlichen Störungen, von denen in der Fachwelt so manche Erkrankung überhaupt nicht richtig anerkannt wird. Also vielleicht sollte man nochmal sagen, Histaminintoleranz wird normalerweise als Begriff genommen, wenn Menschen glauben, dass das Histamin in den Nahrungsmitteln Probleme macht, dass das nicht ausreichend abgebaut wird. Dann haben wir natürlich das andere Thema, das ist die Mastzellaktivierung. Das kann völlig unabhängig von der Art des Lebensmittels sein, dass Mastzellen aktiviert sind und Histamin ausgeschüttet wird. Dann gibt es eine Histaminabbaustörung, denn Histamin ist ein Botenstoff, der bei uns im Körper permanent und andauernd und allüberall produziert wird, weil er einfach ein ganz essentieller Botenstoff überall ist, am Herzen, im Gehirn, in den Muskeln, überall. Das heißt, wir haben dauernd Histamin allüberall und das ist was Natürliches. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Aber das ist auch so ein Thema, was eben so gehypt wird, dass viele Menschen davon lesen und plötzlich auch das Gefühl haben, das ist jetzt das, was mir die Probleme macht. Man kann das natürlich mal ein bisschen austesten, indem man guckt, okay, was passiert, wenn ich diese Lebensmittel weglasse? Oder man nimmt mal ein Antihistaminikum, also blockt die Rezeptoren für Histamin, um zu gucken, geht es einem dann damit besser? Aber ob das wirklich eine Rolle spielt, in vielen Fällen ist das nicht zu klären. Es gibt keine gute Diagnostik dafür, das muss man ganz klar sagen. Es gibt Tests, die angeboten werden, aber es gibt nicht die eine Diagnostik, die das nachweisen oder ausschließen kann.
Und diese Theorie, dass zu viel Östrogen, also wenn ich zum Beispiel diese extremen Schwankungen habe, dass das sowas aktiviert, dass das die Mastzellen aktiviert, können Sie das erklären?
Also mir ist dazu keine Datenlage bekannt, aber grundsätzlich ist es so, dass die Mastzellen durch alles Mögliche natürlich aktiviert und deaktiviert werden.
Wo sitzen die denn, die Mastzellen?
Die sitzen überall. Das sind Bestandteile des Immunsystems, die auch einfach ihre Aufgaben haben. Und im Darm sind natürlich sehr viele Mastzellen tatsächlich. Und die sind eben auch Teil des Darmimmunsystems. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Darmbarrierestörung vorliegt, dann kommen auch zu viele Fremdsubstanzen in die Darmwand rein. Und die Mastzellen tun dann das, was sie machen sollen, nämlich sie wehren das ab und produzieren dabei Histamin. Das heißt, dann sind die Mastzellen nicht in dem Sinne krank oder gestört, sondern die machen das, was sie sollen. Sondern die Darmbarriere ist eigentlich das Problem. Und ich glaube, viele von diesen vermeintlichen Histaminunverträglichkeiten oder sonstigen Histaminosen sind in Wirklichkeit Darmbarrierestörungen, wo die Mastzellen einfach automatisch das Histamin ausschütten, weil das Bestandteil ihrer Natur ist.
Was wären eigentlich die typischen Anzeichen? Also worüber klagen dann Patientinnen, die sagen, sie vertragen kein Histamin? Kopfschmerzen zum Beispiel?
Also typisch ist eigentlich, dass die Menschen eben unterschiedliche Beschwerden haben. Also die haben eben nicht nur isoliert Bauchprobleme, sondern eben begleitend dazu Kopfschmerzen, Müdigkeit, Naselaufen, Hautausschläge. Das können alles Anzeichen sein, dass irgendwie das Histamin eine Rolle spielt. Weil das Histamin natürlich überall im Körper auch aktiv ist.
Sie haben gerade gesagt, Darmbarriereproblem. Da ist das das, was man auch Leaky Gut-Syndrom nennt, wenn der Darm dann durchlässig wird?
Genau. Wobei man sich da auch ein bisschen, vielleicht kann man es nochmal verdeutlichen, das ist jetzt nicht so, dass der Darm Löcher hat oder manche haben das Gefühl, die haben da irgendwelche Krater da in der Darmschleimhaut. Das ist so nicht, sondern der Darm hat natürlich eine entscheidende Barrierefunktion, die reguliert wird. Das sind quasi Türen, die sich öffnen und schließen, ganz kontrolliert. Denn wir müssen ja die Nährstoffe aufnehmen, wir müssen die Flüssigkeit aufnehmen in den Darm rein. Dann werden wiederum Verdauungssäfte ausgeschüttet in den Darm sozusagen raus. Und das wird alles kontrolliert. Und in diesen Kontrollmechanismen, da können Störungen auftreten, dass dann eben beispielsweise das alles ein bisschen durchlässiger wird. Aber es ist nicht so, dass man da alles voller Löcher hat.
Und was würde man machen, wenn man sowas, also man kann das feststellen, dieses Syndrom?
Man kann das, zumindest gibt es ein Parameter, die das, die ein bisschen dafür sprechen. Es gibt so Stuhltests, die man machen kann. Es gibt eine hochaufwendige endoskopische Untersuchung, wo man mit einer Magenspiegelung, mit einem Spezialgerät sich die Darmschleimhaut angucken kann. Und da kann man schon direkt sehen, gibt es da irgendwie Barrierestörungen oder kann man die induzieren, zum Beispiel auch durch Lebensmittel. Das sind sicherlich sehr ja, wissenschaftliche Spezialuntersuchungen. Und behandeln auch hier, also ähnlich wie beim Mikrobiom, wir haben nicht die eine Behandlung, die mit Sicherheit die Darmbarriere stärkt. Aber es gibt Faktoren, die man einsetzen kann, um das zu unterstützen. Dazu gehört natürlich einerseits eine gesunde Ernährung, ballaststoffreiche Ernährung, Meiden von Zusatzstoffen. Da wissen wir, dass die zum Beispiel die Darmbarriere stören. Also alles, was so Emulgatoren, Süßstoffe, Alkohol ist schlecht, Rauchen ist schlecht. Das sind so die ganzen Faktoren, die die Darmbarriere schädigen können. Und wir können auch hier teilweise mit Probiotika offensichtlich was bewirken. Es gibt auch ein paar pflanzliche Substanzen. Es gibt eine Studie zu Glutamin, einer speziellen Aminosäure, die man einsetzen kann. Aber es gibt leider nicht die eine Pille für die Darmbarriere. Das haben wir nicht. Noch nicht, kommt vielleicht noch.
Aber das klingt alles so, als wäre eigentlich das Hauptproblem, wenn unser Darmmikrobiom nicht mehr so richtig gut aussieht, nicht mehr so sehr vielfältig ist, oder?
Naja, weil das alles auch ein Riesensystem ist, was zusammenhängt. Man kann das gar nicht trennen. Die Darmbakterien sind ein wesentlicher Kontrollmechanismus für die Darmbarriere und umgekehrt auch. Das heißt, das ist ein, ich sage es mal, wie so ein Mobile. Und jeder einzelne Faktor kann gestört werden und dann bricht das ganze System zusammen. Und deswegen müssen wir eben auch, wenn wir es behandeln wollen, durchaus an den verschiedenen Stellschrauben ansetzen.
So bei der Ernährung würde man auf alle Fälle ansetzen?
Ja, da würde ich immer gucken. Und da haben wir ja das Riesenthema der hochprozessierten Lebensmittel, der Zusatzstoffe in den Lebensmitteln. Und da gibt es inzwischen ja wirklich eine Vielzahl von Daten, die immer wieder belegen, dass dadurch das Mikrobiom gestört wird, dass dadurch auch Darmerkrankungen, zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, aber auch sowas wie Reizdarmsyndrom entstehen kann durch lange, sozusagen durch langen Konsum von diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln. Wir haben natürlich diese völlige Neuentwicklung von steigender Anzahl von Darmkrebserkrankungen bei jungen Menschen, die offensichtlich auch damit zusammenhängt. Also wir haben veränderte Umweltbedingungen, das kann natürlich auch sowas wie Mikroplastik sein, wir wissen es nicht genau, aber veränderte Umweltbedingungen, die im Darm solche Störungen hinterlassen können.
Das heißt, die Empfehlung ist, frisch kochen, kein Fast Food.
Richtig.
Und viel Gemüse essen, verschiedene Gemüsesorten, wenig tierische Fette, tierische Lebensmittel. Ist das so die Empfehlung?
Absolut, genau. Also pflanzenbasierte Kost, vielseitig, selbst gekocht, frisch gekocht. Wir haben ja dieses Clean Eating beispielsweise, nicht so viel Zusatzstoffe. Ja, das ist im Grunde eine normale, gesunde Ernährung eigentlich.
Wer sich dafür interessiert, kann sich ja die Ernährungsdocs mal anschauen.
Unbedingt.
Oder
genau. Da gibt es den einen oder anderen Tipp.
Frau Andresen, ich habe noch eine Frage von der Sonja. Sie schreibt, sie ist in den Wechseljahren, nimmt bioidentische Hormone, die Beschwerden sind auch besser und seit Kindheit leidet sie unter Neurodermitis und Asthma, wird da auch behandelt. Ist gut eingestellt, aber jetzt in den Wechseljahren werden die Beschwerden wieder häufiger und das Cortisonspray, das hilft auch nicht mehr so zuverlässig. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang mit den Wechseljahren und mit diesen verstärkten Allergien?
Also auf jeden Fall wissen wir, dass auch hier wieder diese Darmbarriere eine Rolle spielen kann, weil Darmbarriere und Allergien, das ist auch ein Thema, was total eng zusammenhängt. Also dass wenn einfach vermehrt die Darmbarriere ja, lockerer oder offener wird, dass dann einfach mehr Reizstoffe in den Körper eindringen können, um diese Reaktionen auszulösen. Also das kann da sicherlich auch eine Rolle spielen wieder.
Und das müssen wir auch nicht unbedingt testen lassen, sondern indem wir unserem Darm was Gutes tun durch unsere Ernährung, könnte es vielleicht dann besser werden.
Auf jeden Fall. Also dem Darm und insgesamt unserem Körper was Gutes zu tun, ist nie verkehrt mit über die Ernährung.
Dann würde ich jetzt zum Ende kommen. Recht vielen Dank, dass Sie so ausgiebig hier unsere Fragen beantwortet haben. Ein großes, spannendes Thema. Dankeschön an Dr. Viola Andresen und danke natürlich auch an Dr. Katrin Schaudig.
Ja, danke auch.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke nochmal auch an dich, Viola. Toll, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Danke auch. Bis dann.
Dankeschön. Ja. Und ihr wisst ja, unseren Podcast findet ihr auch zum Nachlesen auf der Seite des MDR. Den Link packen wir in die Shownotes. Und die wichtigsten Informationen kompakt aus dieser Folge findet ihr auch bei den Kolleginnen von Brisant. Auch das werden wir euch verlinken. Und in 2 Wochen, da geht es hier bei uns um die Frage, was Wechseljahre mit dem Arbeitsplatz zu tun haben. Vielleicht habt ihr ja schon von der Meno-Support-Studie gehört. Sie hat errechnet, welcher wirtschaftliche Schaden entsteht, wenn Frauen mit Wechseljahreproblemen nicht angemessen versorgt werden. Und der Wirtschaft gehen in Deutschland allein jährlich 9,4 Milliarden Euro verloren. Wie man auf diese Summe gekommen ist, warum sich Unternehmen dringend für das Thema öffnen sollten und was die Frauen selbst sich am Arbeitsplatz wünschen, darüber sprechen wir in 2 Wochen mit der Ökonomin und Studienleiterin des Meno-Supports, mit Professor Andrea Rumler. Abonniert unseren Podcast und lasst gern eine Bewertung da. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns einfach weiter euren Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen und Partnern. Ihr könnt uns auch gern euer Feedback schreiben unter hormongesteuert@mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.